Was ist 2023 passiert für alle, die zuhören und keine Ahnung haben, was sie jetzt in der nächsten Stunde erwartet?
Ich glaube, noch nie war es so ungewiss, ob man es überhaupt in einem Jahr schaffen kann. Eigentlich war es bei vielen totgesagt, das Unterfangen, dass es gar nicht möglich wäre in dem Jahr. Der nordkalifornische Blues, wo man echt keinen Bock mehr hat. Es ist die ganze Zeit reizüberflutet gewesen. Es ist ja permanent wunderschöne Landschaft.
Ein Aspekt, der auf so einer Wanderung extrem wichtig ist, und das ist die Psyche, die meiner Meinung nach oftmals sogar fast wichtiger ist als die körperliche Kraft.
Ich hatte permanente Todesangst in der Sierra Nevada. Wir waren 800 Kilometer im Tiefschnee unterwegs.
Aber das hört sich jetzt für mich an, als wenn ihr quasi die ganze Zeit auch so ein bisschen im Überlebenskampf gewesen wärt.
Ich weiß nicht, ob ich Fuß gefasst hätte. Ich wäre auf jeden Fall erstmal auf Steine gefallen. Also mit Sicherheit erstmal 2 Meter gerader Sturz in den Creek, dann wahrscheinlich in ein Steinbett. Und wenn ich dann weggespült worden wäre, dann unter eine Lawine weiter flussabwärts. Also da wäre ich dann mit Sicherheit draufgegangen. Und dann bist du damit alleine, mit diesem Gefühl. Wir hatten uns ja, Annika und ich, aber du bist dann somit, du wirst dann wieder auf die normale Welt losgelassen mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Erlebnissen.
Aber jetzt habt ihr 24/7 miteinander verbracht, 6 Monate aufeinander gehockt. Wie hat dieser Trail eure Beziehung verändert? Björn, moin.
Ja, moin.
Schön, dass du da bist und dass wir sprechen über dein 2023.
Ja, schön, dass ich da sein darf und drüber sprechen darf.
Erzähl mal, was ist 2023 passiert für alle, die zuhören und keine Ahnung haben, was sie jetzt in der nächsten Stunde erwartet?
Ja, 2023, so in ungefähr einem Monat vor 3 Jahren, standen wir an der mexikanischen Grenze in Kalifornien und haben begonnen, den Pacific Crest Trail zu laufen. Und ich glaube, noch nie war es so ungewiss, ob man es überhaupt in einem Jahr schaffen kann. Eigentlich war es bei vielen totgesagt, das Unterfangen, dass es gar nicht möglich wäre in dem Jahr, weil es ein sehr, sehr extremes Jahr war. Genau. Und dann haben wir uns aber gedacht, wir versuchen es zumindest und schauen, wie es wird. Und haben es dann am Ende tatsächlich geschafft, ja. Sind dann in Kanada angekommen nach 177 Tagen.
7 Millionen Schritte. Du hast ein Buch darüber geschrieben. In einem Monat vor 3 Jahren seid ihr gestartet. Vor genau 3 Jahren habt ihr aber nicht mit der Planung angefangen. Das hat ja viel, viel früher angefangen. Irgendwann entsteht sowas im Kopf. Das ist eine Idee. Und eine Idee ist nichts wert, bis sie umgesetzt wird. Und diese Umsetzung fängt ein bisschen früher in der Regel an. Wann ist das so gewesen? Wann war die Idee, dass ihr raus wollt und diese Wanderung machen wollt?
Also ja, vielleicht 10 Jahre her ungefähr, nicht ganz 10 Jahre. Ich sag mal so 2015, 2016, da kam es so langsam auf. Da habe ich mich mit Fernwandern angefangen zu beschäftigen. Dann fliegt man irgendwann über den Pacific Crest Trail und sagt, boah, da habe ich mal Lust zu. Und dann, wie es der Zufall so wollte, bin ich 2018 den Jakobsweg gelaufen. Und so ging es auf dem PCT tatsächlich ganz vielen Europäern. Die sind alle vor den Jakobsweg gelaufen und standen dann in Santiago de Compostela nach den 800 Kilometern und haben sich gedacht, ja, da geht noch mehr. Es ist möglich. So, und dann kam das erstmal wieder so ad acta, aber dass ich das Ding gehen will, das blieb in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich 2019 meinen Beruf gewechselt in eine andere Firma und hab da gemerkt, okay, hier ist Sabbatical eher möglich. Und dann, naja, dann kam ja natürlich erstmal Corona, die verlorenen Jahre. Und es war aber absehbar, dass es aufhört. Und dann habe ich 2021 einfach mal einen Sabbatical-Antrag eingereicht. Also das gab es vorher noch nicht. War ja über Teilzeitlösung damals geregelt. Mittlerweile gibt es das bei uns fest, als feste Regelung. Und seltsamerweise wurde sofort zugesagt. Dem wurde sofort zugestimmt und dann fing die Planung tatsächlich an. Also ich sag das gerne so, also jede Reise beginnt ja mit einem kleinen Schritt und mit diesem Sabbatical-Antrag fing eigentlich, das war der erste Schritt, der gemacht war. Und wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann muss der zweite folgen oder man kneift, aber nein, in dem Fall war es dann so, okay, dann hat man angefangen zu planen, dann hat man sich um Permit gekümmert, dass man den Weg gehen kann. Gut, das war, ist ja immer das im Herbst davor, aber um Visum gekümmert, die ganze die ganze Buchhaltungsgeschichte, die man hier so hat in Deutschland, also dass die Steuer dann zu der Zeit geregelt ist, dass die Pflanzen gewässert werden, wenn wir weg sind, wie es mit der Zwischenmiete ja, sein Dinge. Ablaufen könnte, ne, so eine Sachen, so wie es mit der Zwischenmiete, also welche Verträge können gekündigt oder pausiert werden, all so eine Sachen, welche Kreditkarte nimmt man, damit beschäftigt man sich dann die ganze Zeit im Vorwege und ist eigentlich in seiner Freizeit dann dauerbeschäftigt mit Vorbereitung und natürlich Ausrüstung besorgen. Und dann kam eben bei uns dann zu, haben wir uns im Dezember mit einem befreundeten Paar aus Kiel getroffen, die den Weg schon gelaufen sind, haben die so ein bisschen interviewt und dann sagten die, ja, aber es wird ja auch ein High Snow Year, ne? Und wir, das, gar nicht mitbekommen. Ach so, ja, cool. Also schon im Vorwege von High Snow Years gehört von anderen, 2017, 2019 waren auch sehr hohe Schneefalljahre. Ja, und dann guckt man mal ins Internet, da, die ist irgendwie under und down, die Seite, postholer.com heißt die, da sind dann historische Schneefallwerte und aktuelle Schneefallwerte vom Trail abgebildet in so einer schönen Kurvenansicht. Naja, und dann während die normalen Jahre irgendwo unten in dieser Anzeige waren, war unser Jahr, sag ich mal salopp, das Zehnfache über diesen normalen Kurven. Und da haben wir gedacht, oh, ja, das wird ja ganz schön doll. Naja, und dann fing halt dafür auch die Vorbereitung an, weil wir haben uns dann angeguckt, dann habe ich Annika gefragt, ja, wollen wir es dann normal machen oder wollen wir flipfloppen, also hin und her springen auf dem Trail? Und dann sagte sie, nee, eigentlich schon am Stück. Und ich sage, ja, fühle ich auch eher. Ich würde auch gerne eher am Stück gehen. Und dann haben wir halt angefangen, uns über Lawinen gefahren, im Spätfrühjahr im Gebirge schlau zu machen. Generell übers Schlafen im Schnee, übers Bewegen im Schnee. Befreundete Outdoor-Leute befragt, wie es bei denen so ist, wenn die im Schnee unterwegs sind. Ich selbst war auch schon ein paar Mal im Schneezelten in Nordschweden zum Polarlichter gucken und so. Auch bei minus 30 Grad dann, das hat alles funktioniert, aber eben nicht in Verbindung mit einer Fernwanderung, sondern es war dann immer mit dem Auto involviert. Das heißt, da ist dann sehr viel auch psychische Vorbereitungszeit in den Weg reingeflossen, ja.
Du hast jetzt gerade ganz viele Dinge angesprochen, die in der Vorbereitung so wichtig sind. Eine Sache hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Wie war denn die körperliche Vorbereitung auf das Ganze?
Ach so, ja. Die war tatsächlich insofern, viele sagen, ja, du musst nicht trainieren, die Fitness kommt auf dem Weg. Mag für so Anfang bis Ende 20 funktionieren, glaube ich, aber wenn man so in der Blüte seines Lebens Mitte 30 ist, dann, ist nicht mehr so. Also wir haben dann CrossFit angefangen, weil einfach quer über die Straße war ein Gym, sind wir hingegangen und ich wusste, ich verliere generell viel Gewicht, wenn ich friere oder wenn ich lange unterwegs bin. Hatte auf dem Jakobsweg alleine 5 Kilo verloren, aber da habe ich mich auch nicht so um Ernährung gekümmert. Und bin da hingegangen, habe gesagt, ja, ich muss jetzt irgendwie innerhalb von 5 Monaten 5 Kilo zunehmen. Ich will auf 80 Kilo kommen. Könnt ihr mir helfen? Und haben die gesagt, ja. Und dann war es halt eben CrossFit. Es kann natürlich jede andere Sportart, wo man Muskelaufbau betreibt, auch sein. Aber für uns war es dann eben in dem Fall CrossFit. Laufen gegangen und auch bis Ende Dezember bouldern gegangen, was auch gar nicht so verkehrt war, weil die Sprunggelenke, die Fußgelenke, die werden anders. Ich habe das Gefühl, die sind anders trainiert, wenn man viel klettert, wenn man sich viel abfedern muss, Ausweichschritte machen muss, damit man sich nichts am Gelenk tut. Und dann Ende Dezember damit aber aufgehört, weil die Verletzungsgefahr natürlich ein bisschen höher ist, um da jetzt nicht irgendwie sich die Reise zu vermiesen, indem man sich noch irgendwie am Gelenk was tut. Das waren die, und ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Und ich rate das auch allen. Ich meine, ja klar, wenn du generell ein sportlicher Typ bist, Anfang, Mitte 20, ja, muss es vielleicht nicht sein, aber generell würde ich dazu raten, ja.
Und dann gibt es noch einen Aspekt, der auf so einer Wanderung extrem wichtig ist, und das ist die Psyche, die meiner Meinung nach oftmals sogar fast wichtiger ist als die körperliche Kraft. Denn wenn der Kopf streikt, dann ist das Aufgeben eigentlich sehr, sehr einfach. Hast du dich im Vorhinein damit ein bisschen auseinandergesetzt durch die Gespräche mit anderen?
Ja, also schon ein bisschen mit anderen. Da gab es auch gute Tipps. Also ein toller Tipp war von dem besagten Kieler Paar. Er hat gesagt, ja, was ist denn, wenn ich nach Hause fliege? Dann bin ich innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden bin ich wieder in Deutschland und sitze dann 3 Tage später in meinem Büro. Das ist, wenn ich jetzt hier auf dem Trail aufhöre. Und was habe ich dann davon? Dann sitze ich zu Hause und dann bin ich unzufrieden. Und das war schon ein sehr, sehr guter Punkt. Aber auf der anderen Seite hat auch ein Buch, also natürlich ist mein Buch da auch ein sehr guter Ratgeber, muss ich sagen. Nein, aber wir haben das Buch Pacific Crest Trials, nicht Trail, gelesen. Das ist von einem Thru-Hiker aus den USA. Und das ist einfach nur ein Buch zur mentalen Vorbereitung auf einen langen Wanderweg. Und das hat super gut geholfen. Das lege ich auch wirklich allen ans Herz, die sich mental vorbereiten möchten auf so eine lange Reise, weil die nur auf die mentalen Aspekte eingeht und einen von Vorbereitung, also über verschiedene Phasen auf dem Weg vorbereitet, verschiedene mentale Phasen, die man durchgeht. Am Anfang die Honeymoon-Phase, wo alles schön ist, die rosa Brille ist auf, alles ist neu und spannend. Und dann kommt irgendwann so diese, da sagt man dann in Nordkalifornien, kommt meistens der NorCal Blues, der nordkalifornische Blues, wo man echt keinen Bock mehr hat. Es ist die ganze Zeit reizüberflutet gewesen. Es ist ja permanent wunderschöne Landschaft. Das ist ja ein Luxus, den man da hat, den man aber, also so absurd sich das anhört, man hat irgendwann kein Auge mehr dafür, weil man nur noch damit beschäftigt ist, zu essen, zu gehen, sich um Wasser zu kümmern. Und natürlich nimmt man das schon auf und ist begeistert davon, aber irgendwann ist man leicht übersättigt und dann hat man irgendwie auch so ein bisschen das Ganze satt. Und darauf muss man sich vorbereiten und sich dann eben ablenken. Also es war Ende Nordkalifornien, da habe ich dann angefangen, auch Podcasts zu hören. Davor habe ich nie was gehört, ich wollte mich voll auf die Natur konzentrieren. Aber dann habe ich gesagt, okay, mein Gehirn braucht gerade, glaube ich, irgendwie was anderes nebenbei. Und dann habe ich so norddeutsche Hörbücher geholt, weil ich auch so ein bisschen Heimweh nach einem norddeutschen Schnack hatte. Und hab dann mich damit abgelenkt. Aber darauf bereitet einen das Buch vor, bis hin zur Post-Trail-Depression, die nach dem Trail unweigerlich alle trifft. Fürchterlich. Ist wie ein toxischer, also Liebeskummer nach einer toxischen Beziehung, die zwar schön ist, aber enden muss, weil es irgendwie halt vorbei ist. Und so geht's einem dann für viele Monate und auch darauf bereitet einen das Buch vor und gibt einem viele Hinweise an die Hand. Schreib eine Liste mit 10 Punkten, was für dich wichtig ist. Also schreib 10 Punkte auf, warum du den Weg machst. Schreib 10 Punkte auf, was ist, wenn du ihn schaffst und 10 Punkte, was passiert, wenn du ihn abbrichst. Oder was, ne, wie du dich fühlen würdest. Und diese Punkte, die habe ich dann aufgeschrieben, ich glaube sogar 2 Jahre oder ein Jahr im Voraus und habe sie dann ausgeschnitten und in mein Tagebuch geklebt. Und habe dann tatsächlich 1-2 Mal während des Weges da durchgeguckt und auch gedacht, ja, stimmt, nee, also du hörst jetzt hier bestimmt nicht auf. Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr einer der Hauptfaktoren.
Ja.
Also ich finde halt auch diese Post-Trail-Depression, das ist ja, oder diese Post-Trip-Depression generell,
ja.
Die man ja auch auf Weltreisen zum Beispiel auch hat oder halt, wenn man halt etwas macht mit einem Ziel. Und das ist ja bei so einem Trail ein ganz großes Ziel. Ist ja, also erstens ist jeden Tag ein kleines Ziel, aber das große Ziel ist halt irgendwann das Ende. Und dann ist was? Und das ist halt eben, da ist erstmal eine Klippe. Und in diese fällt man unweigerlich runter und auf der anderen Seite ist kein Weg hoch. Und diesen Weg muss man aber erstmal irgendwie so ein bisschen bauen, um da rauszukommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so, das ist ja super gut, was du da gemacht hast, diese Vorbereitung mit diesen 10 Punkten, diese 3 Listen, aber man muss da durch, ne? Es geht keinen Weg dran vorbei, also
ich wüsste nicht wie.
Aber man freut sich ja so sehr, dass es vorbei ist, weil es natürlich auch lang ist und langwierig und anstrengend und gleichzeitig möchte man aber auch nicht, dass es vorbei ist, weil das, was danach kommt, ein großes Loch ist und damit erstmal nicht klarkommt.
Also es war, jetzt wo ich gerade an diesen Moment denke, wie man am Northern Terminus steht, wo man eigentlich seit, ja lass es 7, lass es 10 Jahre sein, von träumt, den wirklich dahin zu gehen und den zu sehen. Plötzlich stehst du da und ich würde das jetzt ein bisschen vergleichen mit der Situation, also aus dem Film Truman Show, wo man dann am Ende dieser Kuppel ankommt, also am Ende des Horizonts ankommt und das ist einfach eine Kuppel und dahinter ist dann wieder eine andere Welt und man fühlt sich so, als ob man jetzt aus dieser Wohlfühlwelt austreten muss. Und wir konnten alle, glaube ich, in dem Moment, als wir davor standen, wir standen ja stundenlang an dem Terminus und saßen und haben Musik gehört, weil da gerade zu Trail Angel waren und Essen und Snacks für uns hatten, zufällig super gut und haben dann, die wussten von dem Gefühl, was man hat und hatten so eine Low and Slow heißt die Playlist bei Spotify, so eine super romantische Playlist laufen und die haben dieses ganze Ding dann auch noch musikalisch untermalt, während wir da zig Gefühle durchwandert sind. Erst sehr feierlich die Musik, also gehypt und fröhlich und dann ging das eben unmerklich in dieses Low and Slow über. Als wir für uns realisiert haben, wir lassen ja hier nicht nur dieses Leben hinter uns und die Freunde, mit denen wir unterwegs sind, sondern ja auch ein Stück von uns, der jetzt ja irgendwie zwar nicht stirbt oder dagelassen wird, aber jetzt erstmal wieder vergraben wird, weil wir waren ja 6 Monate lang ganz andere Menschen. wir waren ja vogelfrei, wir waren komplett raus aus der normalen Welt, hatten damit nichts zu tun. Wir sind ab und zu wieder eingetaucht, wenn wir in die Städte gekommen sind, uns Essen geholt haben oder da im Hotel geschlafen haben, uns geduscht haben und waren dann sofort wieder raus. Wir hatten keinerlei Berührungspunkte damit. Das hat uns alles nicht interessiert, was in der normalen Welt passiert ist. Ich sah auch bewusst nicht die echte Welt. Also ich sag die normale Welt, das ist die Normwelt. Und die echte Welt, die ist für mich schon da draußen gewesen, weil ich mich da wirklich echt gefühlt habe und wirklich bei mir war. Und in Washington dann auch so einen Status hatte, so ein Stadium hatte, wo Körper und Geist wirklich irgendwie auf einer Ebene waren, also immer an einem Ort und nicht immer in der Zukunft mit dem Geist und mit dem Körper ein bisschen hinterher, sondern es war wirklich ein Teil, eins und eins und ein Eintel. Und plötzlich realisierst du, das ist jetzt hier vorbei. Es war ein Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe keine Kinder leider, aber ich glaube, das ist so, wie wenn man plötzlich sein Kind in der Hand hat. So beschreiben es viele, dieses Gefühl. Es ist unfassbar, das Gefühl, dass das jetzt plötzlich vorbei ist. Also es wird nicht das Gleiche sein, aber es ist, glaube ich, um es sich vorstellbar zu machen, was da in einem so abgeht. Ja. Und dann merkst du, okay, das war's jetzt. Kümmert man sich noch so ein bisschen darum, dann wieder so nach Kanada reinzukommen, dann irgendwie einen Ride nach Vancouver zu kriegen, da nochmal ein Airbnb mit den anderen, die auch einwandern nach Kanada, also reinwandern. Damals konnte man noch reinwandern mit so einem Spezialpermit nach Kanada, das geht jetzt leider nicht mehr. Und dann hat man ein bisschen zugeguckt, wie sich alle plötzlich wieder zurückverwandelt haben. Ne, dann kamen die Bärte ab, die Haare ab, ne, plötzlich waren die Füße sauber geschrubbt. Und dann normale Klamotten, dann haben wir uns normale Klamotten gekauft und dann kamen alle zurück und sahen aus wie verkleidet. Ne, plötzlich hatte man da Freunde stehen, wo man dachte, was habt ihr denn für einen scheiß Kleidungsstil? Ne? Plötzlich war sowas wieder relevant, wo man dachte, ja, also nicht so, aber wo man denkt so, oh ja, okay, hätte ich mir nicht gekauft, aber ist ja fein. Und dann sehen diese Leute plötzlich wieder ganz anders aus, regelrecht verkleidet, wieder für die normale Welt. Ja, und dann nimmt man sich nochmal einen Arm und fliegt aus in alle Himmelsrichtungen und zurück geht's nach Hause oder für uns in dem Fall nach Mexiko, um nochmal runterzukommen. Ja, und man weiß nicht so recht, dass das wieder zurückzuführen. Und dann bist du damit alleine mit diesem Gefühl. Wir hatten uns ja, Annika und ich, aber du bist dann somit, wirst dann wieder auf die normale Welt losgelassen mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Erlebnissen und wirst in eine Welt zurückgelassen, zurückgeschickt, wo ganz andere Sachen relevant sind als das, was du emotional und körperlich durchgemacht hast. Es war ja freiwillig, aber es war ja trotzdem entbehrungsreich und unfassbar lehrreich und hilfreich für den Rest meines Lebens.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass du erst in Washington gesagt hast, dass du das Körper und Geist eins waren. Also dass es so lange gedauert hat, also Washington, wenn man das auf der Karte mal anschaut, da bist du ja schon fast am Ziel. Da hast du ja schon wirklich ziemlich viel erlebt und durchgemacht und dass da erst sich dieser Frieden, wenn man ihn so nennen mag, oder ich weiß nicht, wie du ihn nennen würdest, sich erst gesetzt hat.
Jetzt weiß ich nicht, ob das normal ist, dass es so spät erst ist, aber unser Jahr war ja nun mal sehr extrem mit den extremen Schneefällen, die sich ja über die komplette Westküste der USA gezogen haben. Also eigentlich war der komplette PCT im Schnee, als wir los sind. Natürlich in der Wüste nicht, aber du hast sehr schnell Schneefelder erreicht. Also wir waren nach 4 oder 5 Tagen schon das erste Mal eingeschneit, weil du dich ja immer auf irgendwo sehr schnell auf 2000 Höhenmetern befindest. So. Und dieser Schnee hat ja unser Jahr dominiert als Thema. Kommen wir überhaupt durch? Schaffen wir die Sierra Nevada? Schaffen wir überhaupt San Jacinto? Das ist das erste 3000 Meter Gebirge. Nach 2 Wochen kommt das schon. Schaffen wir das überhaupt? Kommen wir da rein? Das war ja dauerhaft das Thema. Schaffen wir überhaupt? Kommen wir überhaupt weiter? So, dann bist du irgendwann durch Kalifornien durch. Dann fangen hinter dir die Waldbrände an. Hörst du, ja, wo man gerade vor einer Woche durchgekommen ist, ist jetzt der Trail gesperrt. Und dann siehst du Fotos von einer, der man auf Instagram folgt, die immer ein bisschen hinter einem war. Da siehst du Fotos, das sieht aus, als ob das Tal explodieren würde. Und dann denkst du, okay, Fire Season has started und können jetzt jederzeit die Trails geschlossen werden. Im Jahr davor, 22, sind Leute nicht nach Kanada gekommen, weil der Trail direkt an der kanadischen Grenze geschlossen und gesperrt werden musste. Und davor hatten wir alle massivst Angst. Entschuldigung. Und ich glaube, dadurch, dass wir dauerhaft von dieser Angst getrieben waren, das hat alle betroffen. Dadurch, dass wir dauerhaft von dieser Angst getrieben waren, dass der Trail geschlossen werden könnte, war es immer eine Art Getriebenheit, die uns natürlich begleitet hat. Diese Dauerangst, okay, wir könnten es vielleicht doch nicht schaffen, obwohl wir jetzt durch die Sierra Nevada sind. Und das hat sich dann in Washington gelegt. Klar, also ganz Washington brannte im Prinzip, als wir rein sind. Wenn man auf die Karte geguckt hat, waren überall Feuer im ganzen Staat. Also die ersten zwei Tage sind wir auch komplett im Rauch gelaufen. Der Trail war zwar offen, aber der Wind stand halt schlecht und der Rauch wurde in unsere Richtung getrieben. Das war, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt, das Feuer. Also jetzt keine Gefahr und es gab auch keine Sperrung. Aber es war einfach eine enorme Luftverschmutzung, schlechte Sicht. Es roch permanent die ganze Zeit nach Rauch. Und trotzdem sind wir weitergegangen und haben uns irgendwie gedacht, naja, es wird jetzt schon klappen. Also wir waren dann so weit mental, dass wir sagen, okay, es wird schon gut gehen. Wir können uns nicht weiter vorbereiten. Jetzt müssen wir darauf vertrauen, dass es klappt. Und ich glaube, das war eine Lehre aus dem, was vorher passiert ist, weil es ja auch dann immer geklappt hat. Du kannst dich nur bis zu einem bestimmten Grad vorbereiten und dann ist gut. Dann kann es halt immer noch Pech oder Glück geben. So ist das im Leben. Und wir hatten einfach Glück. Und als wir gelernt haben, uns darauf verlassen zu können, glaube ich, fing das dann an, dass der Kopf Ruhe hatte.
Also, aber das hört sich jetzt für mich an, als wenn ihr quasi die ganze Zeit auch so ein bisschen im Überlebenskampf gewesen wärt, ne? Also nicht im Überlebenskampf im wahrsten Sinne des Wortes, wobei ihr habt ein paar sehr krasse Close Calls gehabt, ne? Ihr seid ein paar Mal mehrmals fast abgestürzt und da war auch wirklich zwischendurch Todesgefahr, aber dieses ständig irgendwie, ne, Feuer hier, Schnee da, immer irgendwie mit der Natur, die Natur lesen zu müssen, um zu sehen, können wir das nicht, schaffen wir das nicht. Also das ist ja auch anstrengend. Ist das eigentlich auch so ein bisschen, lernt man damit umzugehen? Ja. Und haben wir Menschen das eigentlich noch tief in uns, damit umgehen zu können?
Glaube ich ganz stark. Also ich habe es halt da gelernt. Also ich hatte permanente Todesangst in der Sierra Nevada. Wir waren 800 Kilometer im Tiefschnee unterwegs. Die ersten Wochen waren für mich die absolute Hölle. Und irgendwann, also ich habe mir dann am zweiten Tag, als wir komplett isoliert waren, als dann keine Gruppen um uns rum mehr waren und wir wussten, okay, jetzt geht's zu dritt erstmal sehr lange alleine weiter, lag ich abends im Zelt und dachte, ich will das nicht, ich kann das nicht, und habe mir dann aber gesagt, okay, dann habe ich wieder meine Liste angeguckt, habe gesagt, okay, was ist die Option, habe gesagt, ich möchte aber weitergehen und habe mir dann mein Mantra aus der Bundeswehrzeit rausgeholt, was damals in der Grundausbildung zu uns gesagt war, Leben in der Lage. Der Mensch gewöhnt sich an alles, egal wie schlecht die Lage ist, daran gewöhnt sich jeder Mensch. Klar können daraus Traumata resultieren, aber in dem Moment, in dem du in dieser Situation bist, kannst du dich irgendwann daran gewöhnen und das als normal annehmen. Und so war es dann letzten Endes. Also in der Sierra Nevada, als ich dann das eine Mal diesen Abhang runtergerutscht bin, da war ich schon so weit, naja, da war ich eher sauer. Und hab meinen Rucksack so auf den Boden geschlagen, dass eine Schnalle gebrochen ist und war noch wütender. Und dann ist man einfach normal weitergegangen. Man hat ja sowieso die ganze Zeit...
An dem Creek, an der Rancheria?
Ja, genau, an dem Rancheria Creek.
Wo du fast in den Fluss gefallen bist.
Richtig, wo ich da fast reingebrettert bin. Und es waren sehr steile Eiswände um den Fluss. Der war sehr tief freigeschmolzen, also... Weiß nicht, ob ich Fuß gefasst hätte. Ich wäre auf jeden Fall erstmal auf Steine gefallen. Also mit Sicherheit erstmal 2 Meter gerader Sturz in den Creek, dann wahrscheinlich in ein Steinbett. Und wenn ich dann weggespült worden wäre, dann unter eine Lawine weiter flussabwärts. Also da wäre ich dann mit Sicherheit draufgegangen. Und das hat man dann einfach hingenommen. Also war dann später in Oregon, da bin ich an 2 Tagen hintereinander das erstmal auf dem einzigen nassen Stein des Staates ausgerutscht. Und fast einen Abhang runter. Also wirklich nur dadurch die Kletterskills den Sturz gerettet, indem ich plötzlich auf einem Fuß gelandet bin und mich mit den Stöckern abgestützt habe nach hinten mit meinen Wanderstöckern und mich so stabilisiert habe. Es ging so schnell, dass die anderen gar nicht realisiert haben, was war. Und am Folgetag bin ich gegen Stein im Dunkeln gestolpert, der mich nach vorne katapultiert hat. Also ich bin dann genau ganz normal gegangen, schnellen Schrittes, wie wir alle, und dann einfach mit der Fußspitze gegen diesen Stein, der war fest im Boden. Und dadurch gestolpert und hätte kein Baum in dem Moment dagestanden, wäre ich diesen, weiß ich nicht, wie tief ist da der Eagle Creek? Der wird immer tiefer zum Ende hin. 10 Meter steiler Abhang, da wäre ich runtergefallen. Und das hat man dann einfach hingenommen. Man hat sich abgeklopft und ist weitergegangen und hat dann auch abends noch überlegt, ja, das war ja ein ganz schöner Close Call, und dann ist es, dann war's das, dann ist es egal. Also ich habe da auch bis heute keine Traumata davon. Ich hatte auch schon mal einen Autounfall in Norwegen oder bin in Australien durchs Dach. Danach hatte ich wirklich lange damit zu tun mit diesen beiden Vorfällen. Plötzlich Absturzangst, plötzlich Angst als Beifahrer. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also diese Vorfälle, die haben, man hat sich so daran gewöhnt, dass diese Vorfälle gar nicht mehr so im Hinterkopf, in der Psyche verankert geblieben sind.
Krass, also stumpft man ab?
Man stumpft insofern ab, ja. Und ich glaube, ich weiß es nicht, wie das mit Tieren ist, wenn die dauerhaft als Fluchttiere dauerhaft bejagt werden, die entgehen ja täglich irgendwie dem Tod, ob die sich an sowas gewöhnen oder ob jetzt jeder Singvogel dauertraumatisiert, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Vogel, aber das ist ja, glaube ich, Normalzustand für diese Tiere, und ich glaube, so könnte man das vergleichen. Das wäre jetzt mein Vergleichsangebot.
Ja, also ich meine, ich bin auch kein Tier, aber ich weiß also aus der Tierwelt, als Safari-Guide, dass die Tiere halt ständig in Alarmbereitschaft sind, und das ist einfach der Normalzustand. Und immer mal wieder, das ist auch ganz interessant, wenn zum Beispiel Impalas, also das sind Antilopen, gejagt werden, dann rennen die weg, und wenn die merken, jemand ist gefasst worden und getötet worden und wird da gefressen, dann entspannen die, dann wissen die, jetzt ist eigentlich keine Gefahr mehr, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe vor denen, weil die sind beschäftigt. Oder wenn sie halt die Raubtiere sehen, dann sind die eigentlich auch deutlich entspannter, als wenn sie Raubtiere nicht sehen. Da sind sie halt eben in diesem Dauer angespannten Zustand. Und ja, das ist halt vielleicht bei uns Menschen, ist es halt eben auch ähnlich, dass wir uns halt einfach dran gewöhnen an diese Close Calls, dass wir es doch irgendwie schaffen und überleben.
Genau so. Also ich glaube, das wird mit Sicherheit früher der Normalzustand gewesen sein. Wir kennen das einfach nur nicht mehr. Es gibt so ein ziemlich gut gehendes Reel über ein Interview mit Alex Honnold, dem Free Solo Kletterer, der El Capitan Free Solo geklettert ist, der auch eben sagt, wir modernen Menschen, wenn ein moderner Mensch gar nicht mehr weiß, was Angst ist, wirkliche Angst, Todesangst, diese Überlebensangst, dann fängt er an, sich über Nichtigkeiten dauerhaft aufzuregen. Schaffe ich meinen Flug nicht. Ich bin auch gerade sehr gestresst. Nächste Woche fliege ich ja nach Australien. Ich habe einen Vortrag in Baden-Württemberg über mein Buch. Ich bin gerade auch sehr gestresst. Und dann muss ich immer wieder an diesen Spruch denken. Ja, warum? Ich bin doch in der warmen Wohnung. Ich habe Essen. Das ganze Haus ist voller Essen. Und eigentlich ist ja auch alles da. Ich muss es ja nur noch packen. Mein Vortrag, den kann ich noch so oft im Zug üben. Also, ne?
Ja. Es ist immer in Relation, ne? Also natürlich. Also es kann auch noch so viel krasser und so viel schlimmer oder sonst was sein, ne? Absolut.
So gehe ich jetzt auch im Beruf in schwierige Termine, in schwierige Situationen. Ich denke dann immer wieder an gewisse Situationen auf dem Trail und denke mir, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, was jetzt hier passieren wird. Was kann mir denn passieren? Ne? Was soll denn schon kommen?
Ja. Wie wichtig ist es denn, auf so einem Trail andere Menschen um sich herum zu haben?
Sehr wichtig. Also ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Es gibt ja sehr viele Leute, die lieber alleine gehen oder ihre Ruhe haben. Ich persönlich finde es sehr wichtig. Ich fand es eigentlich es war für mich die schönste Erfahrung, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Das war auch so ein Grund, warum ich, glaube ich, so im Einklang mit mir war in Washington. Du kanntest mittlerweile alle um dich rum. Du hattest so ein schönes Wir-Gefühl. Ich vergleiche das gerne mit einem Klassenfahrtsgefühl am Ende der Klassenfahrt, wenn alle zusammengewachsen sind als Einheit. Und genauso war es dann auch. Du hast die Leute gesehen, du bist irgendwo auf eine Lichtung gekommen, da saßen schon welche und hast dich mega doll gefreut. Die haben sich gefreut. Und es war auch für mich sehr hilfreich, mit Annika zusammenzugehen, weil wir, also man konnte sich bei Heimweh zum Beispiel helfen. Heimweh ist tatsächlich, auch mit Mitte 30 kann man noch Heimweh haben, wenn man mal die Schnauze voll hat. Sich nach der Familie sehen und das war für mich sehr hilfreich. Also ich fand's unfassbar toll, so viele verschiedene Leute aus aller Welt zu treffen, die alle einen verschiedenen Hintergrund hatten. Und mit all diesen Leuten hat man heute immer noch Kontakt. Und sobald man sich mit denen trifft, ist man auch wieder beim Trailnamen. Dann hat man nicht, dann heißt man nicht Urban oder Björn oder Shirt, sondern Chainsaw oder Refill oder Farty Poopface. Und so spricht man sich dann auch in der Öffentlichkeit weiterhin an. Ich finde, das ist ein großer Unterschied zum europäischen Wandern, mit Ausnahme des GR20. Den fand ich auch sehr kameradschaftlich, sehr, sehr gemeinschaftlich. Hatte ich gerade gesagt, auf Korsika. Das hat für mich sehr viel ausgemacht. Das hat sehr viel erleichtert, diesen Weg zu gehen, weil gerade Nordkalifornien ist unfassbar lang. Du hast diese verfluchte Sierra Nevada endlich hinter dich gebracht und dann kommen nochmal über 1000 Kilometer nur Kalifornien. Und dann hilft es so viel, dich mit Leuten zu unterhalten, die ein ganz anderes Leben als du geführt haben. Die jünger sind, die älter sind. Alle haben irgendeine Weisheit mitzubringen, können dich irgendwie bereichern mit ihren Geschichten. Und du kannst dich dann durch den Tag durcherzählen gegenseitig. Das fand ich für mich einer der schönsten Aspekte dieses Weges.
Jetzt habt ihr, ich weiß nicht, was ihr vorher für eine Beziehung geführt habt, aber jetzt habt ihr 24/7 miteinander verbracht, 6 Monate aufeinander gehockt. Du hast gesagt, es war total hilfreich, weil wenn man halt Heimweh hatte. Wie hat dieser Trail eure Beziehung verändert?
Es war gerade am Anfang ziemlich schwer. Ich glaube, einmal am Tag aneinander geraten, haben uns wegen irgendwelcher Kleinigkeiten gestritten. Annika hat immer zu lange gepackt, sich zu lange fertig gemacht. Ich stand schon in der Kälte draußen, war schon fertig gepackt. Dann bin ich zu schnell gegangen und Annika war zu weit hinten. Ich konnte nicht langsamer gehen, sie konnte nicht schneller gehen. Ich hätte langsamer gehen können, wollte es aber nicht, all so eine Sachen. Dann hat man sich vorne unterhalten, sie hat nichts mitbekommen, weil sie langsamer war. Es waren alle immer Streitgründe. Was sich dann aber irgendwann nach 2 Wochen gelegt hat. Dann haben wir uns irgendwann das letzte Mal in so einer Extremsituation im Halbschnee gestritten in Nordkalifornien. Das war ein Streit noch und dann war das mit dem Disput vorbei. Und es hat sehr viel dazu beigetragen, dass man sich plötzlich blind vertraut hat. Was, glaube ich, auch so ein Grund war, warum es dann in Washington so, also hat auch mit reingespielt in dieses Washington-Gefühl. Ist eigentlich ganz gut, dass wir am Anfang darauf zu sprechen gekommen sind. Es ist dann ja so ein ganz großer Mix aus Gründen, weshalb man sich so wohlgefühlt hat am Ende. Also man musste irgendwann nicht mehr nach hinten gucken. Und wir sind manchmal dann auch mit einer halben Stunde Differenz gelaufen. Hat man halt irgendwo gewartet, bis der andere aufschließt. Mal ist sie vor mir gegangen, mal ich vor ihr. Man hat einfach ein ganz, ganz großes Vertrauensgefühl in das Können des anderen gehabt. Auch irgendwann im Schnee. Ja.
Ist ja auch etwas, was potenziell auch komplett nach hinten losgehen könnte.
Ja. Ich glaube, es trennen sich mehr auf dem Weg, als dass sie zusammenfinden. Wobei, das gibt's auch doch, das Zusammenfinden gibt's auch oft. Aber ich glaube, es trennen sich mehr, als dass sie es dann tatsächlich zusammen durchschaffen.
Weil ich meine, wenn man so eine normale Beziehung führt, ne, also jeder hat seinen eigenen Job, das heißt, man ist mindestens 8 bis 10 Stunden am Tag halt woanders, 8 Stunden schläft man, das heißt, da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit füreinander. Wenn man dann noch irgendwelche Hobbys hat, dann wird es immer weniger, das heißt, man verbringt die Wochenenden zusammen, vielleicht mal ein paar Stunden abends und auf einmal 24/7 zusammen zu sein, in einer ganz, ganz, ganz krass anderen Umgebung, in einer ganz krassen Extremsituation mit diesen vielen verschiedenen Close Calls, auch ganz anders. Intim ist ja auch irgendwie auch ganz anders, ne? Also da draußen in der Wildnis stelle ich mir wild vor.
Ja, klar. Also da wird tatsächlich auch viel vorgewarnt, oder nicht gewarnt, aber es sagen dann viele, ja, du musst dich dann daran gewöhnen, dass dein Partner auch mal riecht, ne? Und das ist ja, Frauen kennen das ja eher von Männern, dass die Männer eher mal irgendwie stinkig sind, aber natürlich kann deine Freundin dann plötzlich auch stinken, ne? Oder irgendein Essen nicht vertragen oder sonst was. Und dann redet man auch ganz normal dann darüber, dass man jetzt ein Loch buddeln muss, um da sein großes Geschäft zu machen. Das gehört dann dazu, dass man den Partner nochmal ganz anders damit kennenlernt, ja. Also als Mensch, der man ja nun mal ist, Sachen können dann nicht mehr geheim gehalten werden. Das ist so.
Wie lange wart ihr vorher zusammen?
19
also
Jahre.
Also nicht kurz. Man kann schon davon reden, dass es eine sehr, sehr lange Zeit ist und man sich eigentlich auch sehr gut kennt. Wie viel besser habt ihr euch auf der Reise kennengelernt?
Gute Frage. Es ist schwer zu sagen. Es ist eher, wie gesagt, eher diese Vertrauensbasis, die ich da jetzt hochholen würde. Dieses, man weiß, was der andere, zu was der andere fähig ist. Das würde ich eher sagen. Wir kannten uns ja vorher schon ziemlich gut. Also da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ich glaube, wir waren beide hauptsächlich damit beschäftigt, uns selbst besser kennenzulernen. Das war, glaube ich, eher der Fall. Das ist eine gute Frage. Müsste ich Annika mal fragen. Die Frage stelle ich ihr mal. Aber da würde ich jetzt eher sagen, dass man damit beschäftigt war, sich selbst besser kennenzulernen.
Ja, vielleicht ein Thema dann für später nach dem Gespräch. Und hast du dich besser kennengelernt? Hast du Antworten auf dich bekommen auf der Reise?
Ja, ganz viele.
Und wir müssen gar nicht zu sehr da reingehen, weil das auch sehr, sehr persönlich ist. Aber
Nee, ich habe nur die Worte gerade gesucht. Ich hatte eingangs gesagt, ich habe letztes Jahr ein sehr großes Bauprojekt abgeschlossen in einem sehr hohen doppelstelligen Millionenbetrag oder ein mittlerer doppelstelliger Millionenbetrag. Und das hätte ich, also als Bauleiter, Bauingenieur, und ich hätte mich das niemals getraut vor diesem Weg. Ich hätte keine Nacht geschlafen, und ich habe sehr viele Nächte sehr gut geschlafen dieses Mal, weil einfach plötzlich klar ist, wenn du sowas Großes wie diesen Weg schaffst, der dann auch noch unter diesen extremen Bedingungen als nicht machbar deklariert wird, und du es trotzdem hinbekommst durch Passion, durch Planung, indem du dich einfach committest für dieses Projekt, dann kannst du eigentlich alles angehen, was du möchtest. Natürlich unter realistischen Voraussetzungen. Also vielleicht wäre es irgendwann möglich, zum Mond zu fliegen, aber es ist jetzt nicht mein Ziel. Ja klar, müsste ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Businessplan machen und ein paar Millionen scheffeln und dann irgendwen mit Geld bewerfen. Ja, will ich aber gar nicht. Nein, aber ne, siehst du schon, wie ich da rangehe? Also plötzlich lernt man Dinge dadurch zu realisieren, Steps zu nehmen,
aber
die man sich vorher nicht getraut hätte.
Keine Probleme mehr.
Man denkt in Lösungen. Genau das. Das sind die Worte, die ich gesucht habe. Richtig. Du denkst in Lösungen. Es ist kein Problem mehr groß genug, als dass es nicht irgendwie eine Lösung dafür geben würde oder einen Weg drumherum. Genau das ist die Essenz eigentlich daraus, die ich gezogen habe für mich. Und dass ich war vorher schon ängstlich, würde ich schon sagen. Also ich hatte schon immer Risiken und Ängste gesehen, aber das geht ja mit Problemen einher. Ja. Das gibt's einfach nicht mehr, wirklich.
Ja, spannend, weil man muss ja auch vor allem Ängste, ne? Man muss sich ja auch mal so ein bisschen vor Augen führen, in was für einer Umgebung ihr da gewesen seid. Ich glaube, auf der Sierra Nevada ist das gewesen oder halt eben vielleicht auch vorher, aber ist ja auch egal, ihr habt viel Schnee gehabt. Zwischenzeitlich habt ihr 3 Meter Schnee unter dem Weg, also unter euch gehabt vom Grund. Also ihr seid nur mit GPS gelaufen, weil es gab ja jetzt keinen Baum als Anhaltspunkt oder einen Pfosten oder irgendwie einen bemalten Stein, wie man das halt irgendwie so von Wanderwegen halt kennt, weil ihr seid in einem Wipeout unterwegs gewesen und musstet immer schauen, ist der Punkt hier noch irgendwie akkurat, ist das hier richtig? Und ihr habt gelernt, mit Steigeisen und mit Eispickel zu laufen und zu wandern, während alle anderen halt eben, du hast vorhin mal ganz gesagt, ne, Flip-Flop-Weg, laufen wir hier ein Stück, fahren wir irgendwie dann hoch, laufen wir dann wieder ein Stück runter, und wir machen zwar den ganzen Weg, aber nur so phasenweise. Ihr habt euch einfach dazu entschieden, komm, wir ziehen es durch, wir lernen mit diesen Problemen umzugehen und finden halt eben Lösungen.
Ja, richtig. Wobei ich sagen muss, also ich glaube, dieses Flip-Flop-Wandern, das verdient genauso viel Anerkennung, weil ich glaube, dass es fürchterlich anstrengend ist, sich andauernd auf neue Orte einzustellen, weil man zwischendurch in den Bus steigen muss für 2 Tage. Ich glaube, das ist auch ein fürchterlich anstrengendes logistisches Unterfangen, was genauso viel Anerkennung verdient, weil das, glaube ich, noch viel mentaler zermürbender sein kann. Das darf man echt nicht unterschätzen. Aber ja, so ist es. Also für uns war es eben der Weg, zu sagen, wir suchen jetzt eine Lösung. Da findet ja jeder seinen Weg oder muss seinen Weg finden. Und vielleicht war es Glück, dass wir diesen Weg gewählt haben, weil er uns jetzt eben im Leben weiterhilft.
Viele Wanderer, die hier im Podcast zu Gast sind, die sagen immer, also sie hätten es eigentlich nicht schaffen können ohne Trail Angels. Und wenn man als Nichtwanderer von Trail Angels hört, dann sind das ja eigentlich mehr oder weniger Leute am Wegesrand, die einfach mal hier und da was hinstellen. Was man aber dabei nicht versteht, ist, dass wenn man so lange in der Abgeschiedenheit unterwegs ist, eine Cola-Dose manchmal einfach mehr ist als eine Cola-Dose und eine Snickers-Bar auch einfach viel mehr ist als eine Snickers-Bar. Wie wichtig waren euch diese Begegnungen?
Ich weiß nicht, ob ich so einstufen würde, dass man es nicht ohne sie geschafft hätte. Weiß ich, fällt mir jetzt gerade keine Situation ein, aber es ist unfassbar hilfreich gewesen für die Moral. Also es hat dafür gesorgt, du hast schon in der App gesehen, also in Far Out heißt sie jetzt, okay, Trail Magic an den und den Tag, du guckst auf deinen Kalender und denkst, boah, das ist heute und ich komme heute da vorbei, du freust dich die ganze Zeit im Vorwege, du kommst da an und hängst dann stundenlang rum und die Daily Mileage, dein Schlafplatz für heute, scheißegal, ja, dann gehen wir halt im Dunkeln, vollkommen Wurst, weil du bist total gehypt, einfach nur dadurch mit einer Person zu sprechen, die jetzt gerade neue Geschichten bringt. Ne? Du, da ist jemand, der ist neu, der kann dir irgendwas erzählen, was du noch nicht gehört hast, als die Leute, mit denen du jetzt auch seit Wochen gehst. Das ist schon mal eine riesige Abwechslung. Und dann eben natürlich diese Unmengen an anderem Essen, was du eben nicht mittragen kannst, was für ein Luxus. Eine sehr extreme Situation, die wird auch in meinem Buch geschildert, oder sehr schöne Situation war eben, wir hatten uns in einem Sierra Nevada-Abschnitt sehr schlecht ausgerüstet mit Essen, einfach irgendwie verkalkuliert. Irgendwas haben wir verkehrt gemacht, aber es war auch, wir hatten einen wichtigen Checkpoint geschafft und haben dann irgendwie die Tage sehr viel getrunken während unserer Pause. Das heißt, vielleicht war das Gehirn nicht richtig fähig zu rechnen, die Kalorien. Jedenfalls hatten wir nicht genug Essen dabei. Und jedes Frühstück hatte eigentlich nur mit Hunger zu tun. Und so gerade so 500 Kalorien, viel zu wenig. Und wir hatten Dauerhunger. Und dann kommen wir an dieser Straßenquerung vorbei und dann steht der Chipmunk und brät uns Steaks. Und nur für uns. Und hat Frühstücksflocken satt und OJ, also O-Saft Orange satt. Und macht uns Chili warm und hat so ein Fußmassage-Ding dabei. Und da habe ich fast geheult. Als der da stand und wirklich für uns da war, mitten in dieser Wildnis, an dieser kleinen Nabelschnur zur Zivilisation, die freigeschmolzen war, steht dann einer und hat nur für uns Essen vorbereitet. Also was für ein wunderschönes Gefühl. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es essentiell fürs Schaffen war, aber es ist unfassbar bereichernd. Und es gibt nichts Schöneres, richtig, als eine Dose Rootbier irgendwo zu finden oder eine Bierdose. Und dann wird die auch morgens um 9 getrunken, shit egal. Das ist so einfach nur herrlich. Du hast ja eh nichts vor und trinkst halt morgens um 9 das Bier. Das ist ja jetzt da und voll schleppen, das ist ja auch Gewicht. Dann packst das lieber in deinen Bauch und die leere Dose in deinen Rucksack. Das sind schon wunderschöne Gimmicks und diese wunderschönen Gimmicks, das macht auch Spaß, das weiterzugeben. Also wer in der Wanderregion sitzt, stellt da mal irgendwas raus, die Leute freuen sich tierisch darüber, es ist eine echt tolle Bereicherung gewesen.
Ja, das glaube ich. Jetzt hast du auch diese Nummer mit dem Hunger genannt, Trailhunger nennt man das ja auch mal ganz gerne, wenn du nicht so viel essen kannst, wie du verbrennst und dann einfach diesen Dauerhunger hast. Wie viel hast du auf dieser Wanderung abgenommen? Du hast ja gesagt, auf dem Santiago Compostela, auf dem Jakobsweg, hast du 5 Kilo abgenommen. Da hast du aber nicht so sehr drauf geachtet, auf die Ernährung. Wie ist es auf dem Trail gewesen?
Also erstmal kein Trailhunger hatten wir nicht. Wir hatten keinen Hikerhunger. Seltsamerweise, wir haben normalen Hunger gehabt, übermäßig viel gegessen, klar, wir wussten aber im Vorwege, wir haben uns mit Nutrition, also mit Ernährungsweisen vertraut gemacht. Es gibt eine sehr gute Videoreihe auf YouTube, der heißt Gear Skeptic, der Kollege. Der hat eine komplette Videoreihe darüber, wie sich der Körper verändert, im Zuge eines Thru-Hikes gemacht. Super wissenschaftlich fundiert, Annika ist ja Apothekerin, die hat gesagt, ja, stimmt alles, und hat dann aufgeführt, wann, zu welchen Trailphasen man welches Essen braucht, und wir haben angefangen, jeden Abend Proteinpulver zu nehmen zum Beispiel. Wir haben darauf geachtet, genügend Proteine dabei zu haben, in Form von Riegeln, in Form von Pulver, in Form von Essen. Wir haben sehr viel auf Fettzufuhr geachtet, in der Sierra Nevada immer ein halbes Kilo Butter dabei gehabt, für alles, für den Kaffee, für die Ernährung, also fürs Essen, überall kam Butter rein, und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir immer genügend Zufuhr hatten und keinen Hikerhunger entwickelt haben. Ich habe dann mal am Wegesrand gehört, dass es auch daran liegen könnte, dass man nicht genügend Mikronährstoffe aufnimmt, nicht ausreichend. Wir haben sogar darauf geachtet, immer genügend Kalium und Calcium zuzuführen, wenn wir in der Stadt waren. Ich glaube, das ist von hohem Vorteil, sich mit Ernährung und der richtigen Kalorienzufuhr vertraut zu machen im Vorwege. Das war auch ein Vorbereitungsthema, um das nochmal nachzureichen. Hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir diesen Hikerhunger nicht hatten. Aber abschließend, ja, 5 Kilo sind es dann wieder geworden.
Okay, aber das ist ja eigentlich relativ wenig für.
Das ist relativ wenig, ja.
Für das, was ihr gemacht habt. Ja.
Also Annika sah am Ende muskulöser aus als vorher. Das war ziemlich beeindruckend. Die war komplett ripped. Auch die Arme muskulös. Bei mir war oben gar nichts mehr. Also ich sah aus wie ein Dreieck. Oben gar nichts mehr und die Beine dick. Und Also Rippen konnte man schon sehen.
Ja, krass. Und wie ist das dann, wie ist das eigentlich danach? Also es ist ja bei Schwangeren können ja auch ganz, also solange sie stillen und so, können sie ja auch essen ohne Ende und irgendwann aber kommt irgendwann der Punkt, wo halt eben nicht mehr so viel abgebaut wird. Ja. Das ist ja bei Männern oder bei Menschen allgemein auch irgendwann so. Der Stoffwechsel hört ja dann irgendwann auf, wenn wir halt eben keine 20 mehr sind. Wenn man die ganze Zeit so krass aktiv ist und so viel zu sich nehmen muss, ich meine, ne, ich denke mal, der ein oder andere Hörer hat jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen so gezuckt, als du gesagt hast, Butter im Kaffee und so weiter. Das ist ja jetzt nicht normal. Wie geht denn der Körper danach dann um, wenn diese Zufuhr an Energie dann erstmal weg ist? Na klar, der Verbrauch ist natürlich auch deutlich weniger, aber trotzdem braucht es ja auch, genauso wie es viel Zeit braucht, sich dran zu gewöhnen am Anfang, braucht es ja auch so ein bisschen Zeit, um halt eben wieder ins Normale zu kommen.
Ja, genau. Der Körper hat nachgefordert. Wir haben dann weiß nicht wie lange, aber wir haben ungehemmt weiter gegessen wie vorher. Also auf nichts geachtet, einfach rein damit. Und das hat dann bis Januar gedauert, dann war ich wieder auf 80 Kilo. Und habe gemerkt, okay, jetzt ist mal wieder Zeit, Sport zu machen. Und habe ich wieder mit Sport angefangen und dann hat sehr lange gedauert, den Oberkörper wieder irgendwie so aufzubauen, dass da nicht nur Fett ist, sondern auch wieder irgendwas, um die Arme zu bewegen. Wie gesagt, der hat sich ja wirklich stark zurückgebildet.
Also, du hast es gerade, bis Januar hat gedauert, bis du diese 5 Kilo wieder drauf hattest, ne? Ihr wart im September, seid ihr fertig geworden, glaube ich, Mitte September oder so. Also doch auch eine Weile. Und der Körper, der verbrennt weiterhin so viel.
Ja, genau. Der hat weiter gefordert.
Genau, das ist halt eben das. Also nur weil man sich dann weniger bewegt, heißt es nicht, dass der Körper weniger braucht, weil er ist ja so dran gewöhnt, diese Maschine am Laufen zu halten, dass er ganz langsam erst verlernt oder es lässt.
Ja, jede Maschine muss auslaufen. Die kannst du nicht einfach auf Null setzen. Ja, richtig. Der hat einfach noch ein bisschen Nachlaufzeit gehabt, der Gute. Also ich bin dem auch unfassbar dankbar dafür, was der mir einfach ermöglicht, der Körper. Also es ist dann wirklich so das Gefühl, also man hat dann ein heiliges Gefühl für den eigenen Körper gewonnen durch so einen Weg, weil man denkt, boah, das Ding, das bringt mich überall hin, wo ich will. Das ist ja eine Maschine, in der ich sitze und...
Kümmerst du dich jetzt besser um den Körper?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall, doch. Also ich weiß ihn wesentlich mehr wertzuschätzen. Ja, und...
Das kann ich mir nämlich echt gut vorstellen, dass man, also...
Viel Sport und ich versuche sehr gut zu essen, klappt nicht immer, aber ja, für die Psyche braucht man dann ja auch mal irgendwie so ein bisschen Cheat-Sachen, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ja.
Cool, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde so ein bisschen über, diese verschiedenen Erlebnisse gesprochen und relativ wenig über den Trail selbst, der doch nicht kurz ist, also sehr, sehr lange sogar und ihr seid sehr, sehr lange darauf gelaufen. Ein großes Thema ist auch das Visum gewesen, was ja sehr, sehr, sehr begrenzt ist. Aber was mich jetzt eigentlich an der Stelle mehr interessieren würde, ist, wie ist das so abgelaufen, wie ist es gewesen? Also man kann jetzt, ich möchte jetzt nicht diese Klischeefrage stellen, was ist am schönsten gewesen, was ist am schlechtesten gewesen und so weiter, weil das ist ja unfair. Das ist ja, diese Frage bekomme ich ja auch immer als Reiseblogger ständig, welches ist das schönste Land? Dann sage ich immer das Letzte. Aber wie würdest du diesen Trail in dieser Masse, in dieser Länge beschreiben? Wie abwechslungsreich ist er? Durch was für Zonen und Gegenden seid ihr unterwegs gewesen? In diesem krassen Whiteout-Jahr, ne? Also Record Snow Year.
Das Erste, was mir einfällt, ist unglaublich. Also man kann halt einfach nicht realisieren, dass man da war im Nachhinein. Es geht auch vielen so. Es fühlt sich an, als wäre es wirklich ein Traum gewesen, als wäre es weit weg. Es ist ein unfassbarer Weg. Er lässt sich nicht richtig greifen. Es ist, du fängst eben in der Wüste an, wenn du von nach Norden gehst, wenn du Nobo gehst, dann fängst du eben in einer relativ unspektakulären Wüste an mit Büschen, bist aber innerhalb kürzester Zeit auf in sehr großen Höhen unterwegs, wo plötzlich Nadelbäume wachsen, wo plötzlich Eichhörnchen sind, vor einem Tag hast du halt noch nur Schlangen gesehen und Echsen. In der Geröllwüste, die mit Kakteen besiedelt ist, und bist dann 2 Tage später wieder in eben dieser Wüste und musst vielleicht einen Sturm ausharren, weil plötzlich wieder ein Sturmtief durchkommt. holst dir, wir hatten in unserem Jahr sehr viel Wasser. Das heißt, du setzt dich an eine wunderschöne Wasserquelle, zapfst dein Wasser, trinkst das Wasser direkt aus der Natur. Danach hat plötzlich Flaschenwasser muffig geschmeckt. Es ist ein Weg, der dich wirklich zurückschleift auf die Ursprünge der Menschheit, auf die Urbedürfnisse der Menschheit. Also auf Gehen, Schlafen, Essen, Trinken. Einfach nur immer im Jetzt sein. Klar, kümmert sich, man muss ja auch immer daran denken, wo man jetzt das nächste Wasser findet oder Essen findet, klar. Aber man ist schon wesentlich mehr im Jetzt als im normalen Alltag. Und dieser Weg belohnt dich dadurch, dass du weitergehst, eben dadurch, dass er so unfassbar wandelbar ist. Du bist dann nach 1000 Kilometern Wüste, kommst du in die Sierra Nevada, das ist das schönste Gebirge für mich. Es hat die schönsten Wetterbedingungen, wenn es nicht gerade Heißsnow hier gibt, aber es war auch immer sonnig und blauer Himmel, als wir da waren. Es gibt da sehr wenig Regen oder die Regenzeit ist dann im Winter und du hast durchgehend wunderschönes Wetter, wunderschöne Gebirgsseen, Pässe, Gletscher und dann kommt ein bisschen Durststrecke Nordkalifornien, Oregon, denkst du während des Weges, weil es anstrengend ist, aber im Nachhinein sind auch diese Staaten, diese Teile traumhaft. Es fängt dann an, vulkanisch zu werden. Du kommst dann aus dem Geschiebegebirge Sierra Nevada raus und kommst ins Vulkangebirge, die Kaskaden, die eben aus der Erde gewachsen sind, indem sie durch Vulkanaktivitäten entstanden sind. Es sieht teilweise aus wie in Mordor und am nächsten Tag wieder wie in einem historischen Film. Es ist ja eine unberührte Natur, durch die du die ganze Zeit gehst. Es gibt nur den Weg, der da reingeschnitten ist. Es ist nicht wie in den alten 1000 Trampelpfade, überall Zäune, überall beweidet und dadurch wächst da nichts mehr, weil seit Generationen Vieh da durchgetrieben wird. Es ist Natur, wie sie eben vor Tausenden von Jahren schon aussah und das können wir hier gar nicht mehr erleben, leider in Europa. Es ist ja nun mal einer der am längsten besiedelten Kontinente und das haben die USA eben zum Vorteil. Du kannst da durch diese Umgebung, glaube ich, wirklich dich fühlen wie ein Mensch vor 30.000 Jahren, der zum ersten Mal dieses Land betritt. Und nachdem du durch dieses Vulkangelände gegangen bist in Oregon, kommst du dann irgendwann in Washington an und kriegst das wie eine Belohnung präsentiert. Wirklich die Schwarzwälder Kirschtorte auf dem Silbertablett mit noch hier Wunderkerzen drin. Das ist dann Washington, der so vielfältig in seiner Schönheit ist. Also man denkt ja immer, dass Norwegen schön ist und Norwegen ist auch ein schönes Land. Und ich dachte bis dahin, Norwegen wäre das schönste Land, aber Washington ist für mich der schönste Ort, den ich jemals gesehen habe auf diesem Planet. Du hast überall diese gigantischen Vulkane im Hintergrund, die dich begleiten auf dem Weg, die so unvorstellbar groß sind. Das kannst du gar nicht mit dir ausmachen. Und die sitzen in dieser malerischen Landschaft wie so ein fetter Pudding, übersät mit Gletschern. Du guckst tagelang darauf und fühlst dich so unwichtig und klein. Und kommst durch Wälder, die mit Mammutbäumen bewachsen sind. Du gehst an gefallenen Mammutbäumen vorbei, die zweimal so groß im Durchmesser sind wie du selbst. Das macht dann irgendwas mit dir. Du musst durch Flüsse durch, die nie eingeschränkt wurden. Also wenn man sich die Elbe in den Naturschutzgebieten anguckt, ja, aber trotzdem hat sie ja einen Deich drumherum und kann nicht meandern, kann keine Verästelung bilden. Das können die Flüsse dann noch. Ja, das ist mal so eine Beschreibung dieses Weges. Ja.
Hört sich traumhaft an. Und dazu noch diese ganze Wildnis, Wildtiere. Du hast ja gerade die Schlangen angesprochen.
Ja, ja.
Vielleicht noch ein paar Bären.
Ja, leider nur weit weg.
Ja. Nur weit weg, ja. Naja. Pumas? Cougars?
Auch nicht.
Also auch keine Mountain Lions.
Es gab ein paar hinter uns, die haben tatsächlich einen Puma gesehen, ja. Ja.
Ja. Aber das ist halt eben das Krasse, ne? Die USA sind einfach noch ein wirklich richtig wildes Land. Die haben halt wegen extrem viel Wildnis und es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Land. Wenn man einmal durchläuft, dann bekommt man das halt wirklich richtig zu spüren.
Ich glaube, wir haben in Europa eine sich schneller verändernde Landschaft. Das ist in den USA sehr, sehr schleppend, weil es eben so groß ist. Das dauert einfach. Aber trotzdem ist die Natur da atemberaubend schön. Eben für mich dadurch, dass du keine menschlichen Spuren siehst. Ja, das macht's wirklich aus. Ich glaube, Europa ist wesentlich wandelbarer. Aber gut, uns fehlt die Wüste. Aber na gut, wir haben die Lausitz.
Nee, aber die haben wir in Spanien auch. Also du hast halt schon auch, das ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Kontinent. Ich glaube, wir kennen ihn eigentlich nicht gut genug. Und wir sind viel zu verbaut. Das ist halt eben der große Nachteil. Es gibt viel zu viele Menschen in diesem Land. Und in den USA ist halt noch ganz, ganz viel Platz und die sind halt eben sehr, sehr konzentriert auf diese Großstädte, die ja alle gleich sind, meiner Meinung nach. Wenn man da einmal rausgeht, dann ist es halt eben unglaublich schön, unglaublich schön. Wir haben kurz über das Ende der Reise schon mal gesprochen. Wie ist es denn Annika nach der Reise gegangen?
Sie sagt immer, sie hat sich eher vorgestellt, also sie hat eigentlich immer gedacht, sie würde ein Leben lang ihren Beruf machen. Und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass sich da viel bei ihr verändert. Und sie zum Beispiel jetzt im Sommer eine Yoga-Wandertour anbietet mit einer Freundin. Also sie hat für sich dadurch gemerkt, okay, da ist noch so viel mehr im Leben. Sie hat ja beim Jakobsweg bei mir schon mitbekommen, dass sich da was getan hat und hat immer nicht ganz, ich glaube, das hat sie schon nachempfinden können, aber sie wusste nicht, wie sich das anfühlt. Und durch den Weg hat sich das bei ihr massiv gewandelt. Also sie ist jetzt total in so einer Aufbruchsphase. Sie geht jetzt auch 8 Wochen lang durch Spanien jetzt im Frühjahr. Einmal den Jakobsweg und dann nochmal den Pyrenäenweg. Und ist da total, glaube ich, auch massiv dadurch gewandelt worden. Ja.
Also so 6 Monate, die man da unterwegs ist, das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit und das, wie man merkt, kann es halt eben auch so ein bisschen das Leben verändern. Man sieht ja, du hast ja einen Pulli die ganze Zeit an, Leppi. Inwieweit hat sich das dann für euch, du bist ja immer noch Bauingenieur, was du ja vorher warst, aber du hast nebenbei jetzt andere Projekte gemacht, Annika auch, ihr seid viel unterwegs, ihr wandert viel. Wie hat sich das verändert im Nachhinein jetzt alles dadurch?
Also es geht wieder auf das Thema ein, es gibt keine Probleme mehr, sondern nur noch Lösungswege und so gehen wir jetzt dadurch durchs Leben. Jede Katastrophe hat entweder eine Lösung oder was Gutes an sich und so sind wir dann jetzt auch unterwegs. Also wir haben dann gesagt, okay, es hat uns immer genervt, auch auf dem Jakobsweg schon, dass überall Klopapier rumliegt. Das war 2018 schon so und dann kam aus den USA dieses Prinzip Pinkeltuch, das ist ein wiederverwendbares Tuch, was antibakteriell ist. Nach dem Pinkeln wischt man sich damit ab anstelle von Klopapier und lässt das Klopapier nicht mehr liegen, weil das 3 Jahre lang rumliegt. So, und mich hat das immer genervt. Warum macht das hier keiner in Europa? Warum macht das keiner? Und dann sagt Annika irgendwann, ja, dann mach du das doch. Und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen und dann haben wir zusammen unseren eigenen Leppi designt. Das ist halt einfach, du wischst dich damit ab, das riecht nicht, weil es antibakterieller Stoff ist und nach 7 Tagen schmeißt es in die Wäsche und kannst es dann wiederverwenden. Und es soll darauf aufmerksam machen, dass wir einfach Klopapier nicht mehr liegen lassen beim Wandern, weil da hat keiner was von und es sieht 2 Jahre lang mistig aus und da will man auch nicht neben Zelten oder essen. Und der Weg, der Trail, der hat dazu geführt, dass ich mich überhaupt getraut habe, sowas zu machen. Weil ja, du musst Geld in die Hand nehmen und du kannst auch scheitern, aber ich scheitere lieber, als dass ich es gar nicht mache. Ja, dann fahre ich halt auf die Schnauze. Im besten Fall habe ich was gelernt, ne? Also in jedem Fall habe ich was gelernt. Und bisher läuft es einfach, ja, Leppi entwickelt sich super. Und das Gleiche ja auch mit dem Buch. Die Leute haben gesagt, ja, mach doch mal ein Buch. Dann reifte das in der Sierra Nevada. Dann fängst du an, während des Weges zu überlegen, ja, dann habe ich es irgendwann ausgesprochen. Und aussprechen ist immer schon eine große Hilfe, wenn ich einen Plan habe. Ich habe sehr viel über den PCT geredet im Vorwege und ich habe danach sehr viel über das Buch geredet, damit man sich selbst auch zwingt, weiterzumachen. Weil die Leute plötzlich, die davon gehört haben und den Anspruch haben, dass du es dann vielleicht auch machst. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Leute angesprochen habe, kennst du wen bei einem Verlag? Und dann kam das mit dem Verlag zustande. Und das alles ist von dem Weg da reingeflossen. Wir haben dann eine Weiterbildung zu Outdoor Guides gemacht, zu Team Instructoren für erlebnispädagogische Übungen, was dazu führt, dass du jetzt Gruppen wesentlich besser in der Wildnis betreuen kannst. Ne? Das ist dann auch dieses Wechselspiel mit Annikas Yoga-Wandertour. Das alles auch in einem Jahr auf sich zu nehmen, war furchtbar bekloppt. Ich habe dann zum Glück Teilzeit gearbeitet, aber auch dieses Mindset nehme ich ja auch mit in meinen Beruf. diese Weiterbildung zum Erlebnispädagogen hat wiederum dazu geführt, dass ich wesentlich besser agieren kann auf der Baustelle, weil dieses Gruppengefüge, das ist überall und jeder Erwachsene ist eigentlich ein großes Kind und hat irgendwie seine, hat jeder Erwachsene, wenn du den gut genug kennst, dann hat er immer noch die Rolle wie in der Schule. Also es gibt da Fachplaner, die wirken immer noch so wie der Entertainer der Klasse. Und wenn du sagst, jo, wir machen jetzt ein Baustellenglühwein trinken zum Jahresabschluss mit Wurstessen, dann sagt er, jo, ich bringe den Glühwein mit und ich besorge auch die Getränke, weil der so der Feelgood-Manager ist, schon immer gewesen anscheinend. Der hat dann auch immer Süßigkeiten mit. Und wenn du dann lernst, bei den Leuten das rauszukitzeln, was sie wirklich wollen und können, und denen diese Möglichkeit zu geben, dann funktioniert plötzlich auch das Zusammenspiel auf der Baustelle besser. Und plötzlich fangen die Leute auf der Baustelle, was total eingeschlafen ist, auch dahin zu gucken, was gar nicht mehr ihr Bereich ist. Dann sagt ja einer Bescheid, ey, im Keller ist Wasser, der gar nichts damit zu tun hat. Das, all diese Sachen, das ist eine große Wechselwirkung, die mir in all meinen Lebensbereichen helfen können. Das, ne, einhergehend damit, dass plötzlich ja nur noch Probleme, dass nur noch Lösungen existieren und keine Probleme mehr. Das ist schon ein ganz großes Geflecht aus positiven Vorteilen, die daraus entwachsen sind. Wenn man erstmal die Post-Trail-Depression überwunden hat. Und die habe ich mit diesen Nebenprojekten versucht übrigens zu erschlagen. Ne? Ich habe mich da vielleicht teilweise ein bisschen übernommen. Es war sehr, sehr viel Workload dann, alles auf einmal. Aber natürlich drückt man damit die Post-Trail-Depression runter, wenn man was zu tun hat und Ziele hat, auf die man zuarbeiten kann.
Ja, und das hilft ja auch. Ne? Du hast ja gesagt, als Aussprechen. Ne? Also einfach, dass man halt einfach diese Credibility halt auch irgendwie hat und auch irgendwie so ein bisschen diesen externen Druck, es wirklich durchzuziehen. Und ich finde übrigens ganz wichtig, wenn man es dann irgendwie sagt, okay, nee, ich mach's dann doch nicht, dann ist es ja, man ist es ja kein Scheitern. Alle, die jetzt zuhören, die sagen, das kommt ja schon wieder mit dem Spruch, weil ich ihn immer ganz gerne hier im Podcast halt immer sage, ist, man hat ja nie was zu verlieren. Das ist, finde ich, immer ganz interessant. Als ich das gelernt habe, das war für mich echt ein Game Changer. Man hat nie was zu verlieren. Entweder man gewinnt, weil man es geschafft hat, oder man lernt dazu.
Ja, genau das.
Und das war für mich
was gelernt.
Das war für mich so ein Game Changer, das zu hören. Da gehe ich einfach so ganz anders an Projekte dran. Also ich bin viel schneller darin, sie auszusprechen. Und ja, gut, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann habe ich gelernt, da habe ich wieder was dazu gelernt.
Entschuldigung, um das zu ergänzen. Du kommst dadurch in ganz andere Blasen, in ganz andere Bubbles. Du lernst Leute kennen, meine Lektorin, du lernst in der Startup-Bubble super viele Leute kennen, super viele spannende andere Outdoor-Unternehmen, die gerade anfangen, selbst Sachen zu produzieren, tauscht sich mit denen aus. Es ist unfassbar bereichernd auch für dein Mindset, weil du so viele spannende Leute kennenlernst, die wie auf dem Trail alle auch wieder was zu erzählen haben, wo du auch immer was mitnehmen kannst oder auch was abgeben kannst.
Absolut, absolut. Erzähl mal noch ganz kurz zum Schluss, wie geht's jetzt für dich weiter? Du hast mal ganz kurz, glaube ich, vielleicht haben wir es im Vorgespräch gehabt oder vielleicht auch jetzt, nach Australien geht's jetzt demnächst, aber du hast aber auch noch eine Tour, du hast Vorträge, das Buch ist da. Was steht an?
Ja, genau. Ich habe nächste Woche eine Lesung, die erste Lesung, dann im April die zweite Lesung. Dazwischen bin ich in Australien, um nochmal so ein bisschen Sonne zu tanken, bevor das Jahr startet. Das war auch irgendwie, ich habe letztes Jahr eigentlich keinen Urlaub gemacht. Wenn Urlaub war, dann war es frei und ich habe gearbeitet für die Weiterbildung und so weiter. Einfach jetzt mal, um nochmal richtig runterzukommen, Ideen zu fassen für das Jahr. Im April ist die zweite Lesung hier in Kiel. Oder es ist ein Vortrag, ein Bildvortrag. Viele Bilder, die nicht im Buch sind. Auch hier ein Shoutout, wer Büchereien kennt, Orte, wo ich Veranstaltungen halten kann, gerne auf mich zukommen. Ich möchte gerne weiter Vorträge halten. Auch was Leppi angeht, falls jemand irgendwie Leppi promoten kann, gerne auf mich zukommen. Und dann geht's im Mai eine Woche nach Schweden mit PCT-Freunden. Dann gehen wir ein bisschen wandern. Das ist einfach wirklich just for fun. Nochmal fürs alte Gefühl. Ich habe schon Hazy IPA aus den USA hier, was wir dann zusammen trinken können. Und dann geht die Leppi-Saison los. Da sind wir auf mehreren Messen. Trail Days in Holland, Trail Days in Wiesbaden. So ein Girls Adventure Camp am Bodensee. Und die Kieler Woche, die supportet auch meistens. Das ist noch in der Mache, aber die ist auch großer Leppi-Fan. Dann kommt ein Ultra-Run im August. Vor drei Tagen habe ich mich angemeldet, Hals über Kopf. Da laufe ich im Matterhorn-Gebirge, den Sky Ultra. Jetzt muss ich anfangen zu trainieren, aber ich brauchte nochmal irgendwie ein Ziel dieses Jahr. Die anderen Sachen, die laufen ja und das ist ja auch alles spaßig, aber ich brauche mal irgendwie auch ein körperliches Ziel und das habe ich mir dann ausgewählt. Und im September habe ich nochmal 2 Monate Sabbatical eingereicht. Also dann möchte ich gerne den Arizona Trail laufen in den
okay.
USA.
Sehr, sehr cool. Die Folge kommt ja Mitte April. Hoffentlich passt es mit deinen Kieler Vorträgen, mit deinen anderen Vorträgen. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und Björn, ich danke dir vielmals, dass du heute da warst und uns den PCT und dein Buch mitgebracht hast. 7 Millionen Schritte auf dem Pacific Crest Trail ist erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und alles, alles Gute für all das, was du machst.
Danke und dir auch natürlich.
Danke, bis dann.